Laut unserer Studie setzen 3/4 der Händler auf KI primär zur Prozessoptimierung mit einem Fokus auf Kostensenkung, Datenqualität und Automatisierung. Das heißt, der Kernmechanismus ist per se erstmal kein neuer Konsum, aber das existierende Geschäftsfeld profitabler zu beackern. Und das ist genau richtig.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Traditionsgemäß nun zum bereits 5. Mal war Professor Dr. Werner Reinartz bei uns zu Gast für den gemeinsamen Jahresrück- und Ausblick an der Handelbar. Er ist Direktor des Seminars für allgemeine BWL, Handel und Kundenmanagement und Prorektor für den Transfer in die Gesellschaft an der Universität zu Köln und natürlich Direktor der IFH-Förderer. Und mit Werner habe ich zunächst zurückgeblickt auf die IFH-Schwerpunktstudie 2025. Und wir waren uns sehr schnell einig, dass wir mit KI im Handel genau das Top-Thema 2025 getroffen haben. Wie KI den Handel auch im Jahr 2026 verändern wird und was es mit Human Touch auf sich hat, das wird uns Werner noch abschließend verraten. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid im neuen Jahr. Und auch diesmal wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumen begrüßen darf. Professor Dr. Werner Reinartz ist bei uns. Direktor des Seminars für allgemeine BWL, Handel und Kundenmanagement, Prorektor für den Transfer in die Gesellschaft an der Universität zu Köln und natürlich last not least Direktor der IFH-Förderer. Hallo Werner.
Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir wieder zu diskutieren, zu sprechen, zurückzuschauen und auch nach vorne zu schauen.
Zum nunmehr ja 5. Mal bist du zu Gast an der Handelbar. Trotzdem, es werden ja immer mehr Aufgaben, denen du dich annimmst. Habe ich sie alle korrekt betitelt?
Das war alles korrekt. Titel ist ja das eine, Aktivität ist das andere. Das ändert sich natürlich, aber ich bin, glaube ich, ganz gut davor, was uns und das IFH betrifft.
Werner, zum 5. Mal blicken wir jetzt zum einen gemeinsam zurück auf das vergangene Jahr. Wieder ein wildes Jahr. Eigentlich könnten wir, glaube ich, jedes Jahr sagen. Wir blicken aber vor allen Dingen nach vorne. Nach hinten ist ja immer ein bisschen unspannender als nach vorne. Aber nochmal aus deiner, auch vielleicht persönlichen Sicht, wenn du jetzt das Jahr 2025 so in 3 Worten so charakterisieren würdest, so für den Handel. Was war das so?
3 Worte. Ich habe natürlich die kurze Version und die lange Version. Die kurze Version ist preissensibel, Konsumflaute, Umbruch.
Da steckt schon viel. Da steckt schon viel drin. Dann lass uns aber nochmal die lange Variante durchgehen.
Was war das Top-Thema im Handel in 2025? Aus meiner Sicht 2 große Themen. Das erste ist KI in allen Variationen. Wir haben 3 Jahre ChatGPT. Und das andere große Thema ist dieses unsichere Umfeld, die wirtschaftliche Entwicklung, die seitwärts geht, Abbau von Arbeitsplätzen, das Unvermögen der Politik, Verlässlichkeit und Zuversicht zu erzeugen. Viele Facetten verstecken sich dahinter. Wir haben jetzt das Krisenjahr Nummer 6. Wie hat sich das auf den Handel ausgewirkt? Ich denke, es hat sich spürbar ausgewirkt und hat den Handel spürbar verändert. Und zwar sowohl operativ als auch strategisch, als auch kulturell. Und da ist aus meiner Sicht zum einen zu nennen die Nachfrageseite. Der Konsum ist unter Dauerdruck. Die Kunden haben eine hohe Preissensibilität, eine Kaufzurückhaltung. Sie zeigen das sogenannte Trading Down, der Shift vom Premium zu Mittel- und Einstiegssegmenten. Und als Folge davon stagnieren die Umsätze für die Händler trotz stabiler Käuferzahlen. Die Warenkörbe werden einfach kleiner. Das zweite große Thema ist Kosten und Marge beim Händler selbst. Dauerstress im Betrieb, nenne ich das mal. Wir haben persistente Kostensteigerungen, Energie, Mieten, Logistik, Personal. Das heißt, hier schwenken viele Händler um von einer Wachstumsstrategie auf eine Rentabilitätsstrategie. Und das hat sich im letzten Jahr doch sehr stark gezeigt. Interessant dabei, die Digitalisierung spielt hier eine wichtige Rolle. Die Digitalisierung beschleunigt nach wie vor, aber anders. Und das war eben vor der Krise aus meiner Sicht mehr Innovation, Customer Experience und ich nenne es mal so ein bisschen despektierlich Spielereien. Und heute wird Digitalisierung als Effizienzmaschine, als Hebel genutzt. Und damit verbunden sind natürlich viele Skills und Fähigkeiten der Händler, die entsprechend angepasst werden müssen, Und aus meiner Sicht, die strategischen Leitlinien des Handels in 25 und auch nach vorne sind: Profitabilität schlägt Wachstum, Bestandskunden sind wertvoller als Neukunden, Eigenmarken vor Markenexpansion und Operational Excellence vor Erlebnisinszenierung. Und das sind für mich so wichtige Entwicklungen, die wir beobachten können. Und da scheidet sich dann schon die Spreu vom Weizen.
Ja, super spannend. Und ich finde, Werner, da haben ja auch unsere Schwerpunktstudien der letzten beiden Jahre jetzt gut zu diesen großen Themenbereichen gepasst. Also vor gut einem Jahr hatten wir ja uns zusammengesetzt und überlegt, was ist denn das Thema 2025? Sind dann, glaube ich, relativ schnell auch auf KI gekommen. Hat sich dann auch bewahrheitet, ja, dass wir da aufs richtige Pferd gesetzt haben. Da werden wir gleich ja dann auch eingehen, bevor das soweit ist. Noch ein Gedanken, den ich mit dir teilen möchte. Wir hatten ja auch Konsumentenverhalten im Wandel. Das war ja die IFA-Schwerpunktstudie 2024. Da haben wir ja ganz viel von dem gesehen, was du ja auch gesagt hast. Diese Verunsicherung, diese Preisfokussierung der Konsumenten. Und wir hatten auch ein Thema rausgegriffen. Dann würde ich dich zu deiner aktuellen Einschätzung dann bitten. Und zwar hatten wir ja die Plattformen aus Drittstaaten, wie es jetzt so schön immer vornehm heißt, also Shein, Temu, hatten wir ja auch analysiert unter anderem. Jetzt war ich ja vor rund 2 Monaten hier beim Deutschen Handelskongress in Berlin. Also Gefühl, das ist eigentlich das Thema im Moment, was doch sehr, sehr viele Händler dann auch umtreibt. Auf der anderen Seite sieht man ja schon, dass jetzt dieses Wachstum, das exponentielle Wachstum hier ja auch weg ist. Also die gehen nicht mehr weg, aber es ist ja auch nicht mehr diese Dynamik da, wie es noch eben vor 1-2 Jahren war. Würdest du sagen, es ist überbewertet? Ist nur einer von vielen neuen Wettbewerbern oder es sind nur 2 von vielen neuen Wettbewerbern? Weil wir sehen ja auch auf der Fläche gibt es ja auch Konzepte, die überdurchschnittlich performen. Denken wir an Action beispielsweise, die auch ziemlich gut im Markt unterwegs sind. Oder glaubst du schon, dass hier auch, du hast eben ja die Politik auch angesprochen, dass da tatsächlich auch mal die Politik gefordert ist, vielleicht hier diesen fairen Wettbewerb auch zu ermöglichen?
Also zu letzterem Punkt, definitiv ja. Wir brauchen hier wirklich schnelleren und klareren Regulierungsbedarf. Da ist die Politik einfach viel zu langsam und da muss einfach viel besser implementiert werden, was eigentlich schon Recht und Gesetz ist. Dass die Plattformen nicht weggehen, das wissen wir. Plattformen bieten ein unglaublich effizientes und effektives Instrumentarium dem Kunden an, aber es muss ein Level Playing Field sein. Es muss gleicher Wettbewerb für alle sein und insofern besteht hier erstmal zuvorderst Regulierungsbedarf.
Und glaubst du, dass jetzt dieses Wachstum, ungeachtet dessen, dass ja vielleicht noch weitere Regulatorik oder mit Sicherheit ja auch Regulatorik jetzt hier greifen wird in den nächsten Monaten, glaubst du, dass das Wachstum jetzt dann schon auch begrenzt ist? Wir haben ja auch in der Schwerpunktstudie gesehen, 2/3 der deutschen Konsumentinnen und Konsumenten stehen diesen Plattformen ja durchaus skeptisch gegenüber. Oder glaubst du schon, dass sie im Laufe der Zeit zumindest bei dem einen Drittel dann doch immer stärker verfangen und da durchaus noch eine Dynamik entstehen kann?
Das glaube ich tatsächlich. Also diese Dynamik, die ist nicht weg, die wird bleiben und zwar auch noch stärker in die Kategorien rein. Das heißt, pro Kategorie werden wir sehr starke Plattformen bekommen, 1, 2, vielleicht maximal 3. Die bieten echten Mehrwert und diese Plattformen in den Kategorien, die werden dann teilweise auch durch Hersteller oder Marken teilweise getrieben. Die kommen nicht nur durch den Handel, sondern auch von starken Herstellern, die dann Ökosysteme anbieten mit sehr vielen Dienstleistungen, mit sehr vielen Drittanbietern. Da sehe ich noch deutlichen Wachstumsbedarf.
Es bleibt also auch an der Stelle spannend und auch hier sehen wir ja sehr dynamische Entwicklung. Dynamische Entwicklung sehen wir natürlich auch sehr, sehr stark im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da ist ja unglaublich, was sich da inzwischen alles getan hat, mit welcher Selbstverständlichkeit KI jetzt gerade auch von jungen Leuten genutzt wird. Und wir haben ja aus meiner Sicht ja völlig zu Recht auch die Schwerpunktstudie des vergangenen Jahres unter das Schlagwort Transformation trifft Innovation, Smart Retail und AI im Handel hier dann auch gesetzt. Für diejenigen, die diese Schwerpunktstudie jetzt nicht kennen, warum glaubst du, lohnt es sich, IFH-Förderer zu werden und mal in die Schwerpunktstudie reinzuschauen?
Also wir haben uns natürlich ein breites Portfolio an Fragen angeschaut, Thematiken sowohl aus Unternehmenssicht als auch aus Konsumentensicht und da haben wir eigentlich sehr interessante Insights und Ergebnisse rausgezogen. Ein Ergebnis aus Unternehmenssicht ist, was macht die KI eigentlich zu einem zentralen Hebel vis-à-vis der Dauerkrise? Und das ist, glaube ich, auch ein sehr unterbelichteter Punkt, den wir beobachten können, dass KI an allen strukturellen Schmerzpunkten des Handels ansetzt. Margendruck, Kostenexplosion, Komplexität, Personalmangel. KI greift dort ein, wo die Krise real ist, insbesondere bei Kosten und bei Effizienz. Laut unserer Studie setzen 3/4 der Händler auf KI primär zur Prozessoptimierung mit einem Fokus auf Kostensenkung, Datenqualität und Automatisierung. Das heißt, der Kernmechanismus ist per se erstmal kein neuer Konsum, aber das existierende Geschäftsfeld profitabler zu beackern. Und das ist genau richtig. Im Sinne von besseren Bedarfsprognosen, im Sinne von weniger Fehlbeständen, geringeren Abschriften, höhere Warenrotation, weniger Überbesetzung des Personals und so weiter und so weiter. Das heißt, das Geschäft einfach effizienter, effektiver managen. Es geht nicht um Wachstum, sondern es geht um überlebensfähige Margen. Und genau da wirkt die KI eigentlich unmittelbar. Und zweiter wichtiger Punkt, die KI ist der erste Hebel zur echten individuellen Kundensteuerung. Die Studie zeigt, dass über 70% der Konsumenten glauben, durch KI bessere Angebote und Produktempfehlungen zu erhalten. Und genau das ermöglicht KI durch Personalisierung in Echtzeit, durch Sortimentssteuerung pro Kundensegment und Mikrokundensegment. Ultimativ wird es der individuelle Kunde sein, aber da sind wir noch nicht. Angebotslogiken für Kundensegmente statt Massenrabatte und Loyalitätsprogramme, die wirklich funktionieren mit tatsächlicher Relevanz. Insofern erhöht KI auch die Werbe- und Kommunikationseffizienz dramatisch. Das sind also nur zwei Beispiele, wo die KI den laufenden Betrieb handfest verbessert. Und ich glaube, dessen sind sich wenige Händler strategisch wirklich bewusst, obwohl sie es natürlich offen nach außen oft kommunizieren, wird es noch viel zu wenig gemacht.
Ja, alles Aspekte, die wir aufgegriffen haben, auch in der Studie. Also diese Studie steht exklusiv dann auch den IFH-Förderern hier kostenfrei zum Download auch zur Verfügung. Und die Glücklichen unter euch, die schon IFH-Förderer sind, ihr könnt dann direkt, wir verlinken das natürlich in den Shownotes, dann entsprechend euch die Studie auch herunterladen. Und die noch nicht IFH-Förderer sind, die können es ja noch werden, ist eine gute Geschichte. Hatte ich zuletzt ja dann auch noch im vergangenen Jahr in unserer Abschlussfolge mit Josef St. Johanser, dem Präsidenten unserer IFH-Förderer, diskutiert. Wenn wir uns die Studienergebnisse anschauen, würdest du sagen, es hat dich überrascht, wie weit die Unternehmen dann sind? Das sind ja doch einige Punkte, wo man sagt, Unternehmen, die glauben ja wirklich dran, die arbeiten schon an den Themen. Oder ist deine Einschätzung der Zahlen eher, nee, das sind da so, was man den Deutschen ja dann auch oft nachsagt und auch den deutschen Unternehmen eher so ein bisschen innovationsscheu, beobachten erst, scheuen dieses Testen, was ja in vielen Fällen dann auch dazugehört. Also ist das Glas Wasser aus deiner Sicht eher halb voll oder eher halb leer?
Wir haben natürlich die Unternehmen befragt, wie sie an diese Veränderung rangehen. Und nur etwa ein Drittel glaubt tatsächlich an eine revolutionäre Veränderung. Und ich kann da auch gleich noch mal ein paar Worte zu sagen. Wir haben ja da den Kollegen gehabt, der die KI als Abrissbirne bezeichnet hat. Und da möchte ich gleich noch mal drauf eingehen. Und die meisten wollen KI wirklich nur langfristig und tatsächlich auch nur punktuell einsetzen. Da glaube ich tatsächlich, das sind zu verhaltene Pläne und das ist zu pessimistisch und das ist auch nicht richtig. Hier würde ich mir wünschen, dass die Unternehmen tatsächlich mehr Offenheit und mehr Offensivität an den Tag legen würden. Und aus meiner Sicht haben wir wirkliche Quick Wins für die Händler beim Einsatz von KI und gar nicht mal langfristig geschaut, sondern eher kurzfristig geschaut, wie ich eben schon so ein bisschen dargestellt habe, Kosteneffizienz zu trimmen, Kundenservice, Personalisierung, Mediaautomatisierung. Das sind alles Dinge, die können sehr kurzfristig umgesetzt werden. Die Instrumente sind sehr wirkkräftig und mächtig. Die haben wir bereits, da muss nichts erfunden werden und sie müssen nur zur Anwendung kommen. Wenn wir uns die langfristigen Transformationspotenziale anschauen, strategischer Natur, und du hast vielleicht gemerkt, ich habe das Wort agentische KI überhaupt nicht erwähnt, weil sie tatsächlich im Moment noch überhaupt keine Rolle spielt. Sie ist zwar in aller Munde, aber das ist Fake News aus meiner Sicht. Agentische AI ist einfach noch nicht so weit. Ich kann da gleich noch ein bisschen zu sagen. Aber voll integrierte, nachfragegetriebene Supply Chains, die werden wir langfristig durch KI gestützt sehen. Hyperpersonalisierte Sortimente, Sichtbarkeit durch KI-Rankings statt durch Marken, das sind alles Themen, die kommen langfristig. Aber ich bin überzeugt, dass tatsächlich die KI das neue Betriebssystem des Handels wird. Nichts weniger als das. Heute spart sie Geld und morgen bestimmt sie, wer überhaupt noch kauft. Insofern kann man sich davon nicht abwenden.
Das ist auch ein starkes Bild hier, KI als Betriebssystem des Handels, bevor wir das vielleicht dann auch nochmal tiefer legen, zur Abriss, KI als Abrissbirne. Das war ja auch ein ganz starkes Bild, Jörg Hirt von Rewe Digital, den wir ja auch hier, das verlinken wir in den Shownotes an der Handelbar sitzen hatten, der KI als Abrissbirne, die erstmal einreißt, aber auf der anderen Seite dann auch wieder Platz schafft für Neues. Es wurde ja sehr kontrovers diskutiert. Ich erinnere mich noch an die Abschlussdiskussion, die wir ja dann mit dem Georg Mersmann von Sönniken hier hatten und dem Matthias Assmann von Electronic Partner. Hat sich nicht jeder in dem Bild wiedergefunden. Also bevor wir auf dein Bild eingehen, KI als Betriebssystem, wie gut hast du dich mit der Abrissbirne identifizieren können?
Tatsächlich praktisch nicht. Ich glaube nicht, dass KI die Abrissbirne sein wird, oder im Moment ist es auf jeden Fall nicht. Es gibt ja dieses bekannte Statement bei vielen technologischen Änderungen. Es geht kurzfristig langsamer, als man denkt, und langfristig schneller. Das sehe ich hier genauso. Es ist aus meiner Sicht keine Abrissbirne, zumindest heute nicht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es finden sehr viele Effizienzgewinne statt. Und der eine holt sie sich und der andere eben auch nicht. Und wir sehen im Moment schon sehr starke Auswirkungen, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Wir schauen uns Branchen an, wie die Beratung, die Werbeagenturbranche, die Softwarebranche. Massive Einwirkungen, gerade auf den Juniormarkt. Die Unternehmen stellen sehr viel weniger Junioren ein, weil die Eintrittsfunktionen, die Eintrittsaufgaben werden perfekt von der KI entsprechend gelöst und man sieht die entsprechenden Effekte überall. Ebenso werden Branchen wie Werbeagenturen massiv betroffen von einer KI-Erstellung von Anzeigen, man sieht die Börsennotierungen entsprechend Richtung Süden gehen. Also insofern, da passiert schon sehr viel unter der Oberfläche, aber eben noch nicht im Sinne von einer Abrissbirne.
Spannend. Und ich glaube, da passt vielleicht auch dein Bild dann wiederum sehr gut jetzt dazu mit KI als Betriebssystem. Wenn ich mir das so anschaue mit dem Betriebssystem, da gibt's ja zwei Varianten, wie man auf ein neues Betriebssystem kommt. Das eine haben ja viele schmerzhaft erlebt. Irgendwann muss man sich von Windows 95 oder Windows XP trennen. Und dann ist das ein sehr harter Cut. Du brauchst eine neue Hardware, du brauchst mehr Rechenleistung und so weiter, damit das klappt. Das andere ist ja das Betriebssystem-Update, was wir dann so fast schon tagtäglich, aber wahrscheinlich wöchentlich dann auch machen. Da wird so ein bisschen was verändert und eigentlich kriegst du das ja gar nicht hier mit. Würdest du sagen, wenn wir bei dem KI als Betriebssystembild bleiben, ist es so ein kontinuierliches Thema oder ist es dann doch auch jetzt mal, du kriegst ein komplett neues Betriebssystem und du musst da komplett neu drauf arbeiten?
Also da habe ich auch eine ganz klare Sicht drauf. Aus meiner Sicht ist es ganz klar kein radikaler Switch, sondern eine leise, aber tiefgreifende Veränderung der Entscheidungslogik und auch der Operations, und zwar bei Händlern, aber auch bei den Konsumenten. Ich sehe es ganz einfach bei den Studierenden heute, bei den Studenten. Es gibt praktisch niemanden mehr, der ohne KI arbeitet. Das muss man sich erstmal visualisieren. Das ist heute Standard geworden in der kurzen Zeit. Aber wenn ich jetzt auch mal vom Kunden ausgehe, es wird ja das Thema KI-Agenten hoch und runter gespielt, eine der heißesten Vokabeln, die es in der Branche gibt, vollkommen überbewertet aus meiner Sicht. Die Konsumenten arbeiten ganz anders, mit einer ganz anderen Entscheidungslogik. KI wird zum Einkaufsberater. Er wird gar nicht zum Vollautopiloten. Da sind wir noch nicht. Vielleicht irgendwann mal bei bestimmten Produktsegmenten, aber eben noch nicht heute. Verbraucher vertrauen der KI bei Routineprodukten, bei Preisvergleichen, bei Wiederbestellungen, bei Budgetoptimierungen. Aber eben nicht bei emotionalen Käufen, bei Statusprodukten, bei Identitätsprodukten. Aus meiner Sicht wird das gigantisch überschätzt, diese KI-Agenten, wo man ein komplett autonomisches Shopping hat für Lifestyle-Produkte. Das wird auf mehrere Jahre tatsächlich aus meiner Sicht überhaupt nicht stattfinden, genauso wie bei persönlichen Stilentscheidungen. Kaufen ist in vielen Fällen einfach eben kein rationaler Akt, sondern irgendein Teil der Identität der Kaufenden, der Käufer. Die KI kann rational auswählen, aber nicht emotional eben. Und da hört eben diese Idee auf. Was aus meiner Sicht tatsächlich heute schon passiert und was tiefgreifend genug ist, dass nicht die Menschen über die KI kaufen, sondern dass die KI entscheidet, welche Optionen die Menschen eigentlich sehen, die Käufer eigentlich sehen. Und das ist eine massive Veränderung, die schon passiert und deren sich viele gar nicht bewusst sind, dass die KI über Ranking-Systeme, über Empfehlungsagenten, über Preisfilter, Vergleichsagenten und so weiter wirksam wird und damit überhaupt determiniert, welche Produkte Kunden eigentlich sehen. Und damit spielt die Marke automatisch eine deutlich geringere Rolle wie in der Vergangenheit und der KI-Algorithmus eine deutlich stärkere.
Aber das sind ja auch Themen, die wir schon vor KI mit klassischen Algorithmen gesehen haben. Die kommen doch jetzt nur in Anführungszeichen auch nochmal mit einer neuen Qualität, weil schon früher hat uns ja Google Ergebnisse ausgespielt und hat auch darüber bestimmt, was sehen wir eigentlich an Ergebnissen nach Algorithmen, die wir ja auch so vielleicht auch nicht nachvollziehen konnten mehr. Oder Amazon hat uns manche Produkte hochgelistet und andere nicht. Ist jetzt so ein, wenn wir bei Amazon sind, so ein Rufus als ist das dann was ganz anderes aus deiner Sicht oder geht es dann doch eher so um eine Optimierung jetzt von bestehenden Ansätzen? Ich meine, die Sache, dass man dem Kunden das vermeintlich passende Produkt ausspielt, war ja auch schon vorher die Grundidee.
Zum einen glaube ich, dass KI da deutlich kontextsensitiver ist und deutlich persönlicher ist, je nachdem, was der oder die Kundin entsprechend vorher an Suchkriterien eingibt, wie die KI über mein Kaufverhalten entsprechend lernt. Also sie ist deutlich performanter und es ist eben automatisiert. Es ist nicht mehr prädeterminiert von menschlichen Entscheidungen, wie es häufig dann bei Amazon der Fall war. Wir wollen dieses Produkt pushen, sondern es ist deutlich sensitiver zu den eigenen Bedürfnissen und Präferenzen.
Und von den Auswirkungen jetzt, von der Stärke der Auswirkung, würdest du sagen, das ist schon ein Thema, was nochmal für den E-Commerce eine deutlich höhere Relevanz hatte als jetzt für den stationären Handel, der vielleicht aus viel komplexeren Strukturen, Zusammenhängen dann auch gespeist wird?
Definitiv ja, also für den E-Commerce auf jeden Fall, aber auch grundsätzlich für Hersteller, für Marken. Das heißt, die Marken adressieren heute nicht nur Kunden direkt und müssen natürlich Kunden direkt als solche, als Menschen, als menschliche Käufer verstehen, aber auch Algorithmen verstehen. Mein Marketing geht heute immer stärker gegenüber den Algorithmen, die dann wiederum an Kunden weiterverkaufen. Das heißt Marketing to the Machine gegenüber Marketing zum Kunden.
Wenn du jetzt, also wir hatten ja hier Jörg Hirt hier von Rewe Digital, ja, auch schon thematisiert mit seinem Beitrag. Jetzt ist ja die Rewe auch eine Organisation, die sich da als Technologieführer inzwischen in ihrem Bereich ja versucht auch zu positionieren, würde ich jetzt sagen, auch mit dem, was er bei den Autostores macht. Zu den Anfängen des E-Commerce haben wir ja auch gesehen, jeder Händler hat so sein eigenes System aufgebaut. Irgendwann kamen die Standardlösungen Plug and Play. Ist es aus deiner Sicht ein Thema, dass sich Händler über eine bessere Nutzung von KI-Möglichkeiten dauerhaft und eigenen Lösungen dauerhaft abgrenzen können? Oder ist es dann doch so, irgendwann werden wir alle auf die gleichen Systeme setzen? Wir sehen, dass Google, dass Microsoft und die ganzen großen Tech-Giganten, die setzen ja alle KI ein. Gibt es irgendwann die Lösung, wo ich sage, ich muss mich als Unternehmen gar nicht mehr damit beschäftigen, sondern bei meiner Lageroptimierung ist ja automatisch KI dabei, kann ich wahrscheinlich auch gar nichts anderes mehr kaufen.
Also aus meiner Sicht werden wir mehr oder weniger auf die dominanten Lösungen zurückgreifen. Das ist aber nur der eine Teil der Story. Der zweite Teil der Story ist es heute immer stärker, die Zuschneidung auf bestimmte Bereiche, Branchen, Produktkategorien bedeutsam ist. Und die muss erstmal gemacht werden. Und ob die aus der Hand des einzelnen Endunternehmen kommt oder von einem Anbieter, das kann ich heute nicht sagen. Sie basiert meistens auf den großen Lösungen. Sie muss aber noch extrem zugeschnitten werden, um ihre Wirksamkeit ausspielen zu können.
Bei deiner Skepsis bezüglich KI-Agenten in Bezug auf den Einzelhandel würde ich 100% unterschreiben. Im B2B-Handel sieht das ja dann aber doch anders aus. Oder sagen, gut, jetzt hier, ich hatte mich mit Karl Wehner, den wir hier auch an der Handelbar hatten, den Dachchef von Alibaba, drüber unterhalten, ja auch viel mit KI machen. Und der sagte, da gibt es eben schon die Tests, dass dann tatsächlich die Agenten das untereinander dann verhandeln und im B2B-Bereich, wo es dann letztlich um Mengen, Margen, Lieferkonditionen dann auch geht, ist das dann vielleicht da der New Normal?
Absolut. Und das sind ja genau die rationalen Produktentscheidungen, über die ich vorhin gesprochen habe. Das fängt an bei C-Produkten, hangelt sich dann zu B-Produkten hoch und so weiter. Aber da habe ich eben definierte Kaufentscheidungskriterien und die sind auch überschaubar. Und aufgrund dessen verhandelt die KI das entsprechend aus. Also da sehe ich es auf jeden Fall.
Jetzt muss ich die Gelegenheit nutzen, weil es so toll zum Thema passt und den Jahresstart hier auch ist für unseren Jahresstart. Wir starten mit einer Studie hier zum Thema Hyperpersonalisierung. Und das ist ja ein Thema, hat ja auch sehr viel mit KI zu tun. Wir gehen aber auch mit einer Hypothese rein, dass es da auch deutliche Grenzen gibt, was du machen kannst mit einer Hyperpersonalisierung und die weniger jetzt im technischen Bereich liegen, also in dem, was Menschen eigentlich auch wollen. Also
wollen wir tatsächlich dieses individuelle Angebot, bei dem man genau sagt, du hast doch letzte Woche jenes gekauft und jetzt passt ja, das müsste eigentlich langsam leer sein, also kannst du ja dieses hier dann auch kaufen. Glaubst du, dass das auch eine Barriere sein wird bei dem Einsatz, dass man nicht alles, was man mit KI dann auch machen kann in diesem Bereich Individualisierung auch tatsächlich macht, weil das dann Kunden de facto gar nicht wollen?
Ich glaube, da überschätzen wir hoffnungslos die Spontaneität und die Situationsbezogenheit von Kundenkäufen. Hoffnungslos. Also dafür haben wir zu viele stochastische Faktoren, die eine Rolle spielen. Was genau ich wo, wann, in welchem Kanal, zu welcher Uhrzeit, in welchem Kontext kaufen möchte, vielleicht auch gar nicht kaufen möchte, aber trotzdem kaufe und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so eine Art Wunschdenken, die auch in einer gewissen Art und Weise nie in Erfüllung kommen wird, weil es geht nicht um den Kauf, sondern um viele andere Dinge und die sind unvorhersagbar in einer gewissen Art und Weise, zumindest auf einer Individualebene. Je mehr ich natürlich aggregiere, ich weiß genau, wie viel Sauerkraut ich auf City, Zipcode-Ebene und so weiter und so fort in einer Stadt verkaufen werde in einem Monat. Das kann ich ziemlich genau vorhersagen, auf Individualkunde überhaupt nicht. Und ich glaube, da sollten wir uns so ein bisschen zurücknehmen tatsächlich.
Ja, spannend. Wir werden dann mal schauen, was dieses Projekt dann auch bringt. Ich denke, werden wir veröffentlichen so im April des Jahres. Jetzt aber nochmal zurück, abschließend jetzt zur Schwerpunktstudie. Wenn du jetzt aus der Schwerpunktstudie des vergangenen Jahres so vielleicht noch 2, 3 für dich zentrale Ergebnisse rausgreifst, also was ist dir da so hängen geblieben, so an Nuggets?
Also die eine Tatsache ist, dass Unternehmen zwar prinzipiell sagen, dass sie investieren möchten, aber de facto nur in Anführungsstrichen probieren, dass sie sehr lokal implementieren. Und das ist aus meiner Sicht eine zu defensive Herangehensweise. Ne? Ein zweiter interessanter Punkt war aus Kundensicht, dass Kunden dann doch sich wünschen würden, informiert zu werden, wo und wann KI drinsteckt, wo KI benutzt worden ist. Und wir befragen natürlich Kunden und da ist natürlich immer so ein Attitude-Behavior-Gap auch zu berücksichtigen. Nicht alles, was die Kunden einem so sagen, kann man auch so offensichtlich hinnehmen und glauben. Aber alles das, was Funktionalität steigert, sind sie bereit, KI zu akzeptieren. Alles das, wo es nachher um Vertrauen geht, da sind sie tatsächlich weniger bereit und sie suchen auch immer noch den menschlichen Kontakt. Und das trifft für einige Segmente besonders zu, auch gerade für die jüngeren Segmente tatsächlich.
Mit dem menschlichen Kontakt ist finde ich extrem spannend. Ich habe früher auch bei Vorträgen bei hier stationären Händlern gesagt, der Faktor Mensch wird jetzt im Zeitalter der Digitalisierung nicht unwichtiger, sondern eher wichtiger. Die richtige Nutzung einerseits von diesen digitalen Möglichkeiten und auf der anderen Seite wird das, glaube ich, noch wichtiger werden, dann diesen empathischen Faktor, dann den Faktor Mensch dann auch ins Feld zu führen. Wir merken ja, Geschäfte, für mich ist immer das beste Beispiel der Buchhandel, auf einer funktionalen Ebene kann mir da Amazon extrem viel bieten, wenn ich dann eben schnell ein Buch möchte, aber ich lasse mich dann doch lieber, wie so viele, hier dann von dem Buchhändler um die Ecke dann auch beraten mal und spreche mit dem vielleicht über das ein oder andere Buch. Glaubst du, dass es mit KI dann schon auch ähnlich ist, dass er sagen wird, ja, KI ist dann wichtig und wenn du KI nicht nutzt, dann wirst du ohnehin keine Chance mehr haben, aber du differenzierst dich vielleicht dann eher über die Personen, die KI nutzen, beziehungsweise über die Personen, die dann nochmal zusätzlich diesen Faktor Mensch reinbringen?
Grundsätzlich glaube ich, dass der Faktor Mensch nach wie vor sehr wichtig ist. Ob er als solches wichtiger wird, wage ich noch gar nicht mal so zu sagen. Es wäre schon mal unheimlich geholfen damit, wenn er gleich wichtig bleibt und wenn die Unternehmen in der Lage sind, den Faktor Mensch beizubehalten. Weil das ist ja auch so eine ganz spontane Reaktion in vielen Unternehmen, den Faktor Mensch immer mehr zu reduzieren, weil es ja umso kostengünstiger ist. Davon bin ich allerdings überzeugt tatsächlich, dass eine Kundenbeziehung umso spröder wird, je weniger der Faktor Mensch eine Rolle spielt. Das heißt, solange es alles funktioniert in einer Mensch-Maschine-Kunden-Maschine-Beziehung, ist es gut. Aber sobald was schief geht, ist keiner da, um es wieder gerade zu biegen. Und ich glaube, dieses gerade biegen, diese menschliche Komponente, die ist uns so ein bisschen verloren gegangen. Und da ist gerade die menschliche Komponente sehr, sehr wichtig, ne?
Jetzt haben wir einiges über das vergangene Jahr gesprochen, viel über die Gegenwart. Lass uns abschließend, weil wir müssen leider auch heute schon wieder auf die Zielgerade einbiegen, nach vorne schauen. 8. September, wenn ich es richtig im Kopf habe, Universität zu Köln, Faszination Handel. Da sollte man ja unabhängig vom Thema auf jeden Fall dabei sein. Aber willst du schon mal verraten, was wir uns für ein Thema rausgreifen?
Ja, das ist ja jedes Jahr noch eine längere Diskussion, wo wir jetzt sehr viele Gedanken machen, wohin die Reise geht. Es sind ja immer viele Entwicklungen, die parallel auf uns einstürmen, wo man auch selektiv vorgehen muss und wo man auch priorisieren muss. Aber interessanterweise, und wir haben gerade darüber gesprochen, das war jetzt also auch tatsächlich nicht abgesprochen, die Richtung wird gehen in Mensch bzw. Maschine oder Mensch oder Maschine oder und Maschine, die wir dort entsprechend behandeln werden in der Kundenansprache, beim Handel, wo da die Vorteile, Nachteile liegen und in welche Richtung es gehen wird. Insofern, das wird das neue Thema.
Also das, was man so als Human Touch vielleicht auf Neudeutsch hier dann bezeichnet.
Genau.
Das wird also super, super spannend und hängt natürlich dann auch wieder sehr schön zusammen mit der Schwerpunktstudie des vergangenen Jahres, wo wir ja KI uns ganz grundsätzlich angeschaut haben. Hier bohren wir also tiefer und da bin ich mir ganz sicher, dass wir auch da wieder neue Erkenntnisse arbeiten werden. Zum einen auch da, es wird ja dann wieder eine Schwerpunktstudie geben zum Thema, über die werden wir dann aber nächstes Jahr hier an gleicher Stelle sprechen und wir werden auch ein spannendes Programm dabei haben und da verweisen wir natürlich auch in den Shownotes auf die Faszination Handel. Also KI bleibt uns auch 2026 erhalten. Ich glaube, was uns auch erhalten bleibt, Werner, ist die Dynamik im Handel. Blicken wir nochmal ganz kurz abseits der Technologie nach vorne. Wie ist so deine Erwartungshaltung jetzt an das Jahr? Glaubst du, wir kommen da wieder in ruhigeres, in Anführungszeichen, Fahrwasser jetzt im Einzelhandel oder müssen wir uns einfach an diesen Dauerkrisenmodus, diese unglaubliche Dynamik an ganz vielen Stellen einfach als New Normal auch gewöhnen?
Es ist ja immer die Frage des Referenzpunktes. Ne? Hättest du die Menschen in den 1930er Jahren befragt, die hätten genauso geantwortet, wir haben einen Dauerkrisenmodus. Ne? Und vielleicht 1980 und vielleicht im Jahr 2000 genauso. Wir sind im Dauerkrisenmodus. Also insofern, wir bezichtigen uns gerne der großen Dauerkrise, aber vielleicht hat es die anderweitig auch schon gegeben. Ne? Nur so zur Einordnung. Ich würde mir sehr stark wünschen, dass wir wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. Die äußerlichen Bedingungen, die sind nicht ganz einfach. Die sind einfach da. Die sind sehr komplex. Ich glaube, die Politik spielt eine große Rolle und hat eine große Verantwortung, das sauber zu lösen. Ich glaube, die Politik wird dem auch nicht immer gerecht, aber da müssen wir uns mühen und kann der Politik dann nur das Beste wünschen. Ich glaube, das ist ein großer Faktor. Insofern, ich würde mir wünschen, dass wir wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen und dass wir wieder uns auf die Dinge konzentrieren können, die uns wichtig sind.
Das war ein schönes, auch zuversichtlich stimmendes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Werner, für deine Zeit, für deine Ein- und Ausblicke auf das vergangene Jahr, auf vor allen Dingen dieses Jahr. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon auf unser nächstes Gespräch. Aber für heute Dankeschön.
Dankeschön, Kai. Alles Gute.
Das war die heutige Handelbar mit Professor Dr. Werner Reinhartz mit klarem Blick im Rückspiegel, aber vor allen Dingen nach vorne, was die Themen KI, Konsumentenverhalten und Dynamiken im Handel im Generellen betrifft. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast. Janine Kunze wird bei uns sein, vielen aus dem Fernsehen bekannt. Sie ist aber auch Mitgründerin des Nahrungsergänzungsmittel-Startups Ecoeye. So beschäftigen wir uns passend zum Start in das neue Jahr mit dem Thema Gesundheit. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Detz.